Hallo Juliane, bist du Teil der 95
ja,
oder bist du Teil der 5?
Ich bin auf jeden Fall 95.
Ja?
Ja, ja. Du?
Ich bin das 1%.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport Feuilleton von alleslaufbar.de hier im Trailfunk. Mit Juliane und Christian. Hallo Juliane.
Hallo.
Wie geht's dir?
Sportlich gesehen könnte es nicht besser sein. Es ist warm, die hohen Berge bei uns sind schneefrei und ich hoffe auf eine kurze Podcast-Folge, denn ich will wieder los auf Natur. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, denn ich freue mich total. Heute ist unsere 100. Folge vom Laufen.
Das ist krass. Fast 3 Jahre nehmen wir jetzt erst wöchentlich, dann zweiwöchentlich diesen Podcast auf und uns gehen die Themen nicht aus. Was sagst du dazu?
Ja, ich bin auch überrascht. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr euch jetzt fragt, wie 100 Folgen? Ich habe ja den Trailfunk von Folge 1 gehört und das sind ja nicht 100 vom Laufen Folgen. Mhm. Wir haben ja vorher schon einen anderen Podcast wie gehabt, der vom Laufen hieß. Die Folgen kann man sich auch alle noch anhören. Mhm. Aber vielleicht, Juliane, was ist denn deine Lieblingsfolge so gewesen?
Boah, das ist schwierig, aber eine der Lieblingsfolgen war die zu Zeitarmut. Das hatten wir Anfang des Jahres mal aufgenommen, zu einem Buch von Theresa Bücker, Alle Zeit heißt das, und haben so ein bisschen aufgeschlüsselt, auch so geschlechterspezifische Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in Bezug auf den Sport. Und das hat mir voll Spaß gemacht, dieses Buch aufs Trailrunning zu beziehen. Das ist irgendwie weit hergeholt, aber es hat voll gut gepasst. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Welche Folge fandst du gut?
Ja, war ein gutes Thema. Ich fand Folge 35 ganz gut. Laufen, Monotonie und der Mythos des Sisyphus. Da sind wir mal so richtig philosophisch geworden. Und haben,
Camus war das, ne?
Genau, Albert Camus zitiert und haben uns gefragt, ja, ob nicht Laufen auch so eine niemals endende Wiederholung ist, ja, wie beim Sisyphus auch, und ob man das nicht eigentlich feiern müsste, sozusagen, ja.
Mhm.
Genau.
Ja. Die Folge zur simulierten Unbedingtheit, der Philosoph Eilenberger hatte dieses Phänomen mal angebracht und das hatten wir dann auch aufs Laufen bezogen. Die kommt direkt danach. Das ist so Top 2, meine Top 2 Folge.
Ja.
Ja, nee, cool.
Wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, würden wir uns natürlich total über eine positive Bewertung freuen. Am besten natürlich mit 5 Sternen.
Oder ein noch größeres Geschenk. Ihr schließt eine Alles-Laufbar-Mitgliedschaft ab. Die gibt es schon ab 3,90 € im Monat.
Genau. Unser Hauptthema im späteren Verlauf der Folge werden die sogenannten 95 sein.
Was sind die 95?
Wie bist
du darauf gekommen?
Ich habe einen amerikanischen Laufpodcast gehört und da ist immer die Rede von The 95, also die 95. Und da wurde ich irgendwie neugierig und mir ist dann aufgefallen, damit ist die sogenannte schweigende Mehrheit der Trailrunner gemeint. Die 95% im Gegensatz zu den in vermeintlich elitären 5% da oben. Und darüber wollen wir heute mal sprechen und was das vielleicht auch mit Populismus zu tun haben könnte.
Mhm. Aber wie immer zuerst zu unseren Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out. Und bei ausprobiert, ja, was hast du ausprobiert?
Ich habe etwas ausprobiert und zwar ist mir bei einem Lauf jetzt vor kurzem aufgefallen, das war sehr, sehr warm an dem Tag und es war so Mittagshitze und ich war laufen. Und es hat sich aber sehr, sehr gut angefühlt und gar nicht so drückend und schleppend wie sonst, wenn man in der Hitze laufen ist. Und da habe ich mich gefragt, was habe ich denn geändert? Und ist mir eingefallen, ja, ich war ja ein paar Tage vorher an 2 aufeinanderfolgenden Tagen in den Bergen, immer so 3-4 Stunden unterwegs, war so ein richtiger Longrun. Und im Anschluss war ich noch in der Sauna jeweils, Das heißt, ich habe eigentlich, ohne es wirklich zu planen, ohne es wirklich zu wissen, ziemlich gutes Hitzetraining, glaube ich, gemacht, wie man das vielleicht auch so machen sollte für Western States oder für Badwater oder irgendwelche warmen Läufe auf der ganzen Welt. Und es scheint total funktioniert zu haben.
Ja, okay, das ist spannend. Aber was noch spannender ist, finde ich, also wie hat das funktioniert, zu laufen, da schon zu schwitzen und weiter Wasser zu verlieren und dann in die Sauna zu gehen? Also ich glaube, das musst du nochmal erzählen.
Das habe ich halt total unterschätzt, weil, naja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hat das ganz gut funktioniert. Aber währenddessen war es doch ein bisschen kritisch, denn ich bin halt wie immer, wenn ich in die Sauna gehe, was selten ist, ja, muss ich auch mal sagen, das also kann man nicht an einer Hand abzählen im Jahr, aber wenn, dann gehe ich sehr gerne in die Sauna und lege ich mich auch gleich natürlich auf die höchste Stufe oben und möchte dann auch die ganzen 15 Minuten auch drin bleiben, ja. Und das auch gerne auch mehrere Durchgänge am Stück. So. Und ich hatte natürlich nach dem Lauf auch getrunken und hatte auch schon was gegessen, also ich habe schon aufgefüllt, aber anscheinend nicht gut genug, denn als ich dann aus meiner liegenden Position so hochkam, wurde mir schon echt schwindelig. Und dann dachte ich, boah, ich muss jetzt aber auch raus. Mir ist zu heiß. Die Zeit ist abgelaufen. Ich muss hier raus hier, ja. Und dann bin ich halt aufgestanden und ich bin richtig getaumelt. Dann bin ich halt raus, habe mich kalt abgeduscht. Und da wurde mir dann so schwarz vor Augen, dass ich im Prinzip umgefallen bin. Ich konnte mich aber so mit der Hand noch gerade so an der Duschwand irgendwie so festhalten. Aber wäre die Wand nicht da gewesen, dann wäre ich umgefallen.
Also ja, deswegen, also Hitzetraining schön und gut, aber die Triggerwarnung muss vorher fallen, also macht das nicht nach vielleicht, wenn ihr nicht geübte Saunierer seid, denn das birgt sehr viele Gefahren.
Nee, also ich glaube, also Triggerwarnung oder sowas, so ein Disclaimer muss man da jetzt, glaube ich, nicht geben, also so gefährlich ist es dann
doch,
auch nicht.
Doch, ich finde schon, nicht nachmachen, also überleg mal, du schwitzt literweise Schweiß aus bei einem Longrun bei über 30 Grad in den Bergen, gehst dann in die Sauna, verlierst nochmal literweise Wasser. Das ist nicht fernliegend, dass man da mal kollabiert. Ich würde es nicht machen und ich würde es auch auf keinen Fall empfehlen. Aber dass es funktioniert, steht außer Frage.
Klar. Hat mich nicht davon abgehalten, es am nächsten Tag wieder zu tun. Aber dann habe ich mich auf die niedrigste Stufe auch nur gesetzt.
Ja, und du hast dazugelernt, das ist gut und bist jetzt komplett hitzeadaptiert.
Zumindest war ich das für kurze Zeit. Ich weiß nicht, wie lange sowas anhält. Wahrscheinlich verliert man das auch ziemlich schnell wieder. Ja. Aber das habe ich ausprobiert. Was hast du ausprobiert?
Ich habe ausprobiert, erfolgreich, 10.000 Höhenmeter in einer Woche plus Pausentag hinzubekommen. Und ich muss sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Die Herausforderung war halt, möglichst wenig Kilometer zu sammeln, sondern den Fokus halt einfach auf die Höhenmeter zu legen, also einfach steile Höhenmeter zu sammeln. Und
was war das Kilometer-Höhenmeter-Verhältnis?
Es waren 120 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Genau, und es macht so viel Spaß. Es gibt hier so geniale, steile Anstiege. Ich habe dann teilweise halt Klettersteige mit eingebaut und so. Das hatte jetzt gar nicht mehr so viel dann mit Trailrunning zu tun, sondern einfach nur steil zu gehen, zu klettern, zu kraxeln. Also ich schwebe gerade im siebten Himmel, was den Sport angeht. Das kann man natürlich nicht jede Woche machen. Das war jetzt einmalig, auch als Vorbereitung für die Tour de Jean natürlich. Aber es macht schon richtig Spaß.
In den anderen Wochen machst du nur 8 oder 9.000 Kilometer.
Ja, genau.
Ja, ich hatte dich ja dann am Ende dieser Woche auch gefragt, wie es dir geht. Also merkst du irgendwie die Beine, bist du müde oder so? Und deine Antwort war, ich fühle mich so, als wäre ich gar nicht laufen gewesen.
Ja, das ist das Spannende. Mein Eindruck ist, dass je weniger man läuft, desto besser steckt der Körper das weg. Also es sind ja, also wenn du, stell dir vor, du hast 124 oder 120 Kilometer Asphaltlauferei. Ich meine, Schienbeine, alles wäre wahrscheinlich kaputt. Aber dieses Steigen, das liegt mir besser als dieses flache und schnelle Laufen. Da bin ich adaptiert.
So. Aber du hast natürlich auch 10.000 Tiefenmeter.
Genau.
Knie, hört man doch immer von den Orthopäden.
Ja, geht auf die Knie, wenn man nämlich keine Stöcke benutzt, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber ich benutze ja immer meine Stöcke als Gehhilfe im Downhill und mein Eindruck ist, dass das die Knie schont. Ich merke wirklich gar nichts. Ich fühle mich total frisch und die Woche ist auch wieder umfangreich, die nächste auch nochmal und dann bin ich aber auch für die Tour vorbereitet und dann, genau, stehen auch andere Sachen nochmal an. Da wird es dann noch wieder weniger, weil das ist natürlich auch nicht nachhaltig. Man kann ja nicht jede Woche 10.000 Höhenmeter abreißen, aber es hat schon unglaublich viel Spaß gemacht und ich werde lange an diese Woche zurückdenken. Da stecken natürlich super viele Bergerlebnisse drin. Ist ja nicht nur eine Zahl, sondern jeder Höhenmeter hat irgendwie sau viel Spaß gemacht. Also das war ein tolles Sportjahr, einfach egal, was da jetzt noch kommt.
Ja, und du hast ja als deine Lieblingsfolge eben das Thema Zeitsouveränität auch dargestellt. Das ist natürlich wirklich auch die Frage, wie geht das, weil du arbeitest natürlich auch 32 Stunden die Woche. Wir haben ein kleines Kind, kita-freie Zeit, ich bin selbstständig, arbeite auch und so weiter. Das ist natürlich auch alles gar nicht so einfach, wie
aber
es nach außen hin aussieht.
Das macht voll Spaß zu schauen, wie man vielleicht in die Nacht reinlaufen kann, also wie man dann noch die Lücken so findet. Auch das ist wie so ein Puzzlespiel, was man dann beginnt und irgendwie geht es dann halt auf. Aber wie gesagt, jede Woche geht das natürlich natürlich nicht, du musst natürlich immer gut essen, du musst ja auch viel schlafen und so, sonst funktioniert das alles nicht. Und ja, diesmal war halt der Fokus einfach auf den Höhenmetern. Ja. Und das,
also das muss man schon wollen und du scheinst es gerade zu wollen und ich ziehe da auf jeden Fall auch den Hut vor, auch vor allem vor deiner Motivation. Also ich merke ja auch, dass du halt einfach richtig Bock hast. Du kannst gar nicht erwarten, wieder raus an den Berg zu gehen. Ich erinnere mich an meine UTMB-Vorbereitung, da habe ich, glaube ich, mal die meisten Höhenmeter in meinem Leben so in der Woche gemacht. Das waren, glaube ich, ein bisschen über 8000 Höhenmeter. Mhm. Dann im Rennen natürlich waren es auch 10.000, aber im Training bin ich, glaube ich, nie über die 8 hinausgekommen. Das fand ich schon sehr, sehr ermüdend und erschöpfend. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch ein paar Jahre älter als du.
Aber für die
regeneriere
ganzen,
nicht mehr so schnell.
Ja, für die ganzen Trainingsfans da draußen, das ist ja vielleicht auch eine sinnvolle Vorbereitung für die Tor. Ne? Also das sind an die 30.000 Höhenmeter, die ich dann auf den 330 Kilometern mache. Also es ist jetzt schon, es ist nicht nur auch Jux und Dollerei, es hat schon auch Sinn und Verstand dahinter. Mhm. Das kann man schon mal machen in einer Woche. Und das ist ja auch nicht nichts Neues für mich. Seit Jahren sammle ich viele Höhenmeter, also jetzt das auch so als Triggerwarnung. Macht nicht einfach so 10.000 Höhenmeter in der Woche, aber ich mache das seit 15 Jahren. Ich glaube, das passt schon für meinen Körper.
Okay, was haben wir aufgeschnappt?
Aufgeschnappt. Apropos Jubiläum, wir sprachen schon über das Jubiläum. Es gibt eine neue Fastest Known Times auf dem Jubiläumsgrad. Über den Jubiläumsgrad haben wir schon mal gesprochen, als dein Kollege, unser Kollege Benny Bublak mit seinem Kumpel Johannes Stimpfle, nämlich den FKT, letztes Jahr war das, ne, ja, aufgestellt hat. Und da gibt es auch einen tollen Film von Alles Laufbar, von Adrian Niski gedreht. Und jetzt, diesen August, sind gleich dann zwei Rekorde aufgestellt bzw. gebrochen worden bei den Männern und bei den Frauen. Und das hat uns beeindruckt, das mussten wir hier mal erzählen.
Ja, genau. Beides binnen von zwei Tagen, nämlich 10.8. ist die Anna Birzle, eine lokale Läuferin hier aus Greinau, also die Ortschaft direkt am Fuße der Zugspitze, supportet eine Fastest Known Time gelaufen in 7 Stunden 50, hat damit die erste Zeit überhaupt aufgestellt, erstmal auf der Frauenseite. Das ist total cool. Und am Tag danach ist Johannes Wingenfeld eine unsupported FKT gelaufen, nämlich in 4 Stunden 47, also fast eine Dreiviertelstunde schneller als Benny und Johannes vor einem Jahr.
Aber um nochmal alle abzuholen, was das eigentlich ist, diese Strecke, diese FKT, die heißt Zugspitze Jubiläumsgrad Alpspitze und umfasst 26 Kilometer und fast 3000 Höhenmeter. Das ist jetzt erstmal gar nicht aussagekräftig, denn was hinter diesen Höhenmetern steckt, ist erstmal ein anspruchsvoller Aufstieg zur Zugspitze über einen Klettersteig. Der Jubiläumsgrad beinhaltet Kletterstellen und dann geht es auch einen anderen Klettersteig, die Alpspitze, wieder runter. Also es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Route. Und genau, also darüber reden wir. Schaut euch diesen Film von Benny und Johannes mal an, damit man einen Eindruck bekommt.
Verlinken wir alles noch in den Shownotes. Ja, Anna Birzle aus Greinau. Man kann ein bisschen was darüber lesen auf ihrem Strava-Profil und auf fastestknowntime.com. Und zwar berichtet sie eben da, dass sie bis zum Zugspitzgipfel, also durchs Höllental durch und über den Höllental ferner, also den Gletscher, noch Begleitung hatte und ab dem Zugspitzgipfel dann über den Grat und dann auch von der Alpspitze wieder runter alleine gelaufen ist, genau. Mhm. Und sie hatte dann wohl auch von der Alpspitze runter ziemlich viel Gegenverkehr. Denn da war dann schon ganz gut Andrang.
Mhm. Es war ein heißer Tag, an die 30 Grad. Sie schreibt, dass sie Grödel und Stöcke dabei hatte. Also Grödel sind diese, ich nenne es mal so, Schneeketten für die Trailrunning-Schuhe, hatte sie dabei. Und genau, sie nennt ihre Strava-Aktivität Made to be Broken, weil sie die erste Frau ist, die diese Strecke gelaufen ist und hochgeladen hat bei fastestknowntime.com. Das heißt, sie erwartet da auch, dass hier eine andere Frau kommt und die Zeit noch unterbietet.
Ja, genau, darf man sehr gespannt sein, ob es dann vielleicht auch demnächst mal eine Frau unsupported probiert und was da für Zeiten möglich sind. Definitiv, also man muss natürlich insgesamt, wenn man hier über so Speed-Rekorde auch auf solchen Strecken spricht, muss man immer dazu sagen, Leute, macht das halt nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das auch mit euren Fähigkeiten packt, ja. Und auch nicht gleich beim ersten Mal vielleicht probieren, das schnell zu machen, sondern ich weiß es ja von Benny, ich weiß es auch von Johannes Stimpfle und so weiter, die sind den Grat alle mehrfach auch so gegangen und das heißt, die kannten ganz genau die Route, jeden Stein sozusagen und erst dann, wenn man sich, glaube ich, da auf dem Gelände wirklich sicher ist, kann man das auch mal schnell probieren. Aber ich persönlich würde es sowieso generell, glaube ich, nicht machen. Ich hätte da zu viel Höhenangst.
Mm, genau. Ja. Johannes Wingenfeld mit seinen 4 Stunden 47, also die Zeit nochmal um 45 Minuten von Benny und Johannes unterboten. Der schreibt, dass da auch noch Zeit gut zu machen wäre sogar, denn der hatte Steigeisen dabei für den Gletscher. Er sagt, das war sehr blankes Eis und die hatten sich irgendwie noch verfangen an seinem Rucksack. Da hat er noch ewig lang rumgewurschtelt und
das hat er im Trailrunning-Geschwätz-Podcast erzählt. Er ist nämlich Athlet von Two Peaks Endurance und hat da eine Sprachnachricht hingeschickt. Die hatten ihn auch nach einem Kommentar gefragt und nach Informationen und das war ganz interessant. Genau, da sagt er so, zum Beispiel da hätte er halt 2-3 Minuten verloren alleine, um die Steigeisen aus dem Rucksack zu holen, weil die haben sich irgendwie verheddert. Mhm. Da hätte ich natürlich auch schon Nerven zusammenbekommen, wenn ich weiß, ich will gerade eine FKT laufen und dann klappen solche Kleinigkeiten nicht. Aber er hatte ja so viel Puffer sozusagen, da ist das dann nicht mehr ins Gewicht gefallen.
Das ist spannend.
Aber interessant, dass doch trotzdem im Gegensatz zu Anna 1 Kilo mehr Gewicht dabei hatte, ne?
Boah, 1 Kilo ist wirklich schon extrem auf der Strecke. Und was ich gut finde, dass er auf der Fast No Time Seite auch schreibt, dass Alpine und Erfahrung natürlich und nötige Rücksicht notwendig sind. Mhm. Also das muss man irgendwie wirklich auch 3-mal unterstreichen. Also auch die Anna hatte ja zum Beispiel beim Runtergehen von der Alpspitze sehr viel Gegenverkehr. Und naja, wenn du einen Rekord aufstellen willst, kannst du natürlich nicht die ganzen Touristen oder Bergsteiger da irgendwie zur Seite bitten und da vorbei huschen, sondern man muss da wirklich Rücksicht nehmen und da ist der Rekord halt dann doch nicht so an erster Stelle. Aber der Johannes hatte offenbar da, glaube ich, ein gutes Zeitfenster erwischt, dass er da schnell irgendwie durchgekommen ist, sonst könnte sich die Zeit so nicht erklären.
Genau, Johannes ist, glaube ich, um 4 Uhr morgens gestartet, ähnlich wie Benny und Johannes vor einem Jahr. Und wenn man dann eben um die 5 Stunden unterwegs ist, dann ist man auch noch, bevor die erste Bergbahn hochfährt, sage ich mal, Richtung Alpspitze oder Richtung Osterfelder, muss man ja sagen, ist man dann auch durch. Mhm. Anna hat 7 Stunden 50 gebraucht. Dann kriegt man natürlich dann wirklich Gegenverkehr am Ende im Klettersteig. Und das ist dann natürlich doof, wenn man einen Speed-Rekord gerade machen will. Ja. Mhm. Das heißt, im Prinzip hätte Anna, wenn sie es nochmal machen wollen würde oder wie auch immer, müsste sie wahrscheinlich ein bisschen früher noch los.
Mhm, genau, die Empfehlung an alle Frauen, die sich berufen fühlen, diese FKT anzugreifen.
Ja, genau. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, es ist ja so ein bisschen die Strecke, zumindest hier bei uns in der Region. Dann gibt es natürlich noch den Watzmann, wo es auch mal eine Phase gab, wo einige FKTs in kürzester Zeit aufgestellt worden sind, auch toll. Aber ja, der Jubiläumsgrad.
Also ich glaube, wir können berichten, also und vielleicht auch noch dieses Jahr, dass da nochmal eine neue Zeit fällt.
Meinst
also gerade bei den gehe ich fest von aus. Also nächstes Jahr sowieso, aber auch schon dieses Jahr. Ich warte nur darauf. Genau. Das ist super spannend. Macht voll Spaß zu beobachten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Wir haben jetzt ja schon ein paar Sätze zum Thema Sicherheit und so verloren. Ich glaube, das sollte auch als Disclaimer sozusagen reichen. Im Gegensatz zum Saunieren nach dem Laufen, wo du ja meintest, da muss man auch vorsichtig sein. Also das würde ich sagen, das kann jeder und jede mal probieren, ja. Jubiläumsgrad vielleicht nicht. Und es ist natürlich auch irgendwie klar und auch so ein bisschen voraussehbar gewesen, dass auch nach diesen FKTs so ein bisschen manche Kommentare eben dann kommen, ja, von Leuten, die meinen, das sei kein Trailrunning mehr zum Beispiel.
Genau. Auch jetzt wahrscheinlich auf diesen Podcast hin werden wahrscheinlich auch wieder Kommentare kommen. Und natürlich setzt eure Kommentare ab, das ist ja euer gutes Recht. Aber was ich ganz gut finde, wir hatten mal bei Alles Laufer den Simon Prebisch von der Bergwacht, der auch Trailrunner ist, hier im Interview. Und im Gespräch hat er erzählt, weil der auch manchmal mit Trailrunning-Schuhen im Klettersteig unterwegs ist und dann auch manchmal Kommentare bekommt und ich kenne das auch. Im Grunde sagt er dann einfach, muss jeder selber wissen. Punkt. Mhm. Und das, finde ich, ist also ein Plädoyer für die Eigenverantwortlichkeit in den Bergen und das würde ich schon unterstreichen. Mhm. Also klar, macht euch schlau, checkt das Wetter und eure Fähigkeiten und was weiß ich. Aber erstmal kann man das ja als interessantes Phänomen in den Bergen so stehen lassen, wenn diese FKTs gerissen werden. Und also Verantwortung ist ein großer Begriff, aber das muss jeder selbst für sich dann irgendwie gewichten und einschätzen und so weiter. Und unsere Aufgabe hier in einem Podcast darüber zu beobachten und zu berichten und so, damit sind wir unserer Verantwortung, glaube ich, jetzt auch gerecht geworden. Wir haben ja niemanden auf die Strecke geschickt, sondern also bitte seid sanft mit euren Kommentaren zu.
Ich glaube ja ganz ehrlich, also wenn ich mir auch die Liste anschaue, jetzt allein mal bei den Männern unsupported, also Marcel Höche hat die erste Zeit aufgestellt, dann kam ja Marcel Geisler, dann Benny Bublak und Johannes Stümpfle und jetzt eben Johannes Wingenfeld. Das sind halt alles wirklich auch Könner, ja, und die allermeisten, ja, die 95, ja, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, werden, glaube ich, schon nach einer halben Stunde spätestens merken, dass sie so weit weg von der Rekordpace sind, dass es eigentlich nicht mehr lohnt, weiterzumachen. Das meine ich umkehren. Also bei mir wäre es zumindest so wahrscheinlich.
Ja, aber wie gesagt, trotzdem, die Liste wird länger werden und es kann natürlich auch zu Unfällen kommen und das will man natürlich nicht. Aber jetzt alles abzusagen und zu sagen, boah, das ist alles so, ne, das alles so abzutun, das ist Quatsch und das soll man nicht tun, das finde ich halt auch verkehrt, weil das in diese Richtung geht die Diskussion ja manchmal, ne, dass das auch schlechte Vorbilder wären und so. Und da würde ich sagen, aber gut, da können wir mal all in all out zu machen, ja.
Aber ich sag mal, für die allermeisten ist wahrscheinlich sinnvoll, eine Marathon-PB aufzustellen als ein Jubiläumsgrad FKT.
Ja, das können wir so stehen lassen. Genau.
Okay, all in all out. Was ist unser Thema, Juliane?
Christian, dir ist was aufgefallen, das fand ich sehr interessant. Es ploppen manchmal Bilder auf von Trailrunnern, die einen Ultra-Trail gefinisht haben, mit einer Kippe in der Hand. Also die Zigarette danach, nach dem Ultra-Trail. Das ist unser Thema. All in oder all out?
Das ist ein Thema, was ich wirklich schon länger mal mit dir besprechen wollte. Es ist mir nämlich schon häufiger aufgefallen. Also vor allem auf Instagram, glaube ich, aber auch auf Strava immer mal wieder, dass es eben im Trailrunning, aber nicht nur im Trailrunning, also auch im Straßenlauf halt wirklich diese Läufer gibt. Meistens sind es Männer, muss man sagen, die diese Geste eben halt bringen, ja, und nicht so privat, also man könnte es ja dann auch einfach auf dem Balkon zu Hause machen oder so und dann die Zigarette danach genießen, nee, sondern dann wird es ja auch fotografiert, es wird öffentlich gemacht, sag ich mal, und ja, was hat das zu bedeuten? Also erstmal all in all. Erstmal all in, all out. Und ja, was ist da überhaupt die Geschichte hinter? Was ist die Metaebene? Was ist die Bedeutung? Mhm. Hey Benny, wir müssen eine Ankündigung machen, oder?
Ja, stimmt. Chamonix und so. Was sagst du eigentlich immer, wenn du gefragt wirst, wohin du in den Urlaub fährst?
Wie Urlaub? Das Wort kenne ich ja gar nicht.
Ja, eben. Ich sag dann immer, wir fahren in die französischen Berge zum Laufen. Wir werden noch laufen, oder?
Naja, ein bisschen vielleicht. Also du darfst die Laufschuhe schon mitnehmen, aber noch wichtiger, wir packen Mikros und Kamera ein. Warum? Wir versorgen euch eine ganze Woche lang mit UTMB-Content. An dieser Stelle schon mal ein Dankeschön an unseren Monatssponsor The North Face, der das alles möglich macht.
Ah, stimmt, da war ja was Ende August. Christian, update mich mal, was haben wir genau geplant?
Wir machen in der UTMB-Woche eine tägliche Podcast- und Videoshow mit spannenden Gästen. Und ich sag mal so, die deutschsprachige Trail-Elite wird bei uns zu Gast sein.
Stimmt, stimmt. Und wenn die Action dann richtig losgeht, sind wir natürlich auf der Strecke für euch unterwegs und versorgen euch aus erster Hand mit Race Insights, die ihr so natürlich im Livestream nicht finden werdet.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, und ich weiß, ihr wollt es nicht verpassen, solltet ihr schon jetzt Alles Laufbar auf YouTube und Instagram folgen und den Trailfunk abonnieren.
So sieht's aus. Vielen Dank nochmal an The North Face für die Unterstützung.
Wir sehen uns in Chamonix.
Bis dann.
Also, wenn ich analysieren müsste, würde ich ja sagen, I don't give a fuck. Ich laufe hier Ultra-Trails, das ist eh schon scheiße für den Körper. Und dann rauche ich mir auch noch eine Kippe. Und das zeige ich auch. Und
warum ist Ultra-Trail-Laufen scheiße für den Körper?
Naja, Gesundheitssport ist es nicht. Da können wir auch drüber diskutieren. Aber wenn du Gesundheitssport betreiben willst, dann läufst du keine 100 Kilometer oder mehr oder vor allem 100 Meilen oder so. Das ist alles andere als gesund. Und dann sich hinzustellen ins Ziel und sagen, so, und jetzt rauche ich auch noch eine Kippe, weil mir das einfach alles Freude macht, was ich hier tue. Und das zeige ich auch. Das ist ein Statement und das finde ich auch erstmal nicht schlecht.
Ja, aber ich habe ja gesagt, es geht jetzt nicht nur um Trailrunning und Ultra-Trail-Läufer, sondern es sind auch vielleicht mal Straßenläufer, die gerade Intervalltraining hinter sich haben.
Mhm. Ja, vielleicht dann in dem Zusammenhang so als Gegenpol, diese Darstellung, hey, ich bin zwar diszipliniert und ich quäle mich auf der Bahn, aber ich bin auch ein Genussmensch und ich kenne das auch mit Bier im Zusammenhang, dass gezeigt wird, boah, ich trainiere hier sehr hart, aber ich bin schon noch cool und trinke ein Bier, weil Bier oder Alkohol dann ja oft auch mit Coolness irgendwie zusammengebracht wird.
Oder, ja, genau, also ein Gegenpol zu dieser eisernen Disziplin und diesem humorlosen, weißt du, was ja einfach dieses,
genau, und dieses Biedere, ne, dieses auch im Singlet und
dieses weiß nicht, Verbissene auch.
Genau, und dann aber ich bin aber auch lässig und hier habe eine Kippe so zwischen meinen Fingern.
Ich
und
kann auch loslassen.
Genau. Mhm. Und irgendwie diese Ästhetik, unabhängig davon, ob das jetzt gesund ist oder nicht, finde ich erstmal sehr lässig. Also ich habe das auch schon beobachtet, auch beim Transalpine Run und so, da war auch mal einer, der danach sich eine Zigarette angezündet hat. Ich habe immer gedacht, boah, das ist aber lässig. Ich würde es selbst nicht tun, aber die Ästhetik ist erstmal nicht schlecht.
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, also ich bin all out, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen natürlich, das sage ich als Ex-Raucher, ich habe sehr, sehr lange geraucht, bis ich 30 wurde, sondern auch, weil mir die Geste in diesem Sportkontext ja auf dieser Bühne so ein bisschen zu billig ist. Also natürlich, man kann sich sicher sein, 99% der Leute hier in meiner Peergroup, der Läufer, rauchen nicht. Ja, das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Und wenn ich das jetzt hier aber mache, dann setze ich natürlich den totalen Aufregerpunkt. Und wenn ich das jetzt noch fotografiere und auf Instagram teile, ja, dann habe ich natürlich die Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist irgendwie, ist mir ein bisschen zu einfach, ist mir zu leicht.
Das unterstellt diesen Personen aber, dass sie das instrumentalisieren, um Lässigkeit oder auch Provokation irgendwie auszulösen. Und das finde ich ein bisschen weit hergeholt, das weißt du ja. Das ist ja erstmal eine Unterstellung. Also ich finde das erstmal völlig legitim und ich bin ja immer für die Maximierung von Freiheit. Warum nicht? Also, weißt du, wie gesagt, Ultra-Trail-Laufen ist nicht gesund. Es gibt so viele Dinge, die nicht gesund sind. 8 Stunden am Schreibtisch zu sitzen ist nicht gesund. Zu rauchen ist nicht gesund. Aber trotzdem, wir machen jeder von uns und von allen, ich schwöre, ich weiß das, alle von euch HörerInnen da draußen machen ungesunde Dinge jeden Tag. Und warum dann einen Aspekt so ablehnen? Also finde ich, kann man, und ich finde es interessant, das zusammenzubringen, dieses vermeintlich, hey, wir sind draußen in der Natur und alles ist natürlich und gesund, vermeintlich, hinzu, nee, und ich zünd mir jetzt eine Kippe an. Also diese ist ja schon so eine Dialektik sozusagen, das ist schon wieder interessant. Also das in dem Bild zu sehen, da denkt man ja dann auch erstmal drüber nach, das finde ich schon wieder irgendwie gar nicht schlecht.
Ja, also genau, in dem Bild vereint sich ja einfach dieser Widerspruch. Ja. Ne? Ja. Das ist, natürlich ist das interessant, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde, ganz ehrlich, was ist mit der Vorbildfunktion?
Ja, jetzt kommt das. Nee, also da bin ich, also da, nee, das finde ich, das zieht überhaupt nicht. Das ist genau wie mit dem Jubiläumsgrad, da bin ich wieder bei Simon Trewisch, muss jeder selber wissen. Also wenn jetzt, vielleicht muss man dann über eine Social-Media-Regulierung im Allgemeinen sprechen und dass irgendwie Kinder erst ab 16 oder so.
Also ich finde, man macht sich zum Handlanger der Tabaklobby und der Tabakindustrie, indem man halt suggeriert, dass das zusammengeht. Hey, du kannst totaler Ausnahmesportler sein, du kannst trotzdem Genussraucher sein und ist ja nicht so, dass das nicht süchtig machen würde und dass es dann bei einer Zigarette bleibt. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das denn? Man weiß ja, dass das nicht die Realität ist.
Nee, da muss ich wieder mit dem Argument Selbstverantwortlichkeit kommen. Also wenn jemand nicht reflektiert genug ist, im Kopf zusammenzubekommen, mit allen Möglichkeiten, die uns über KI zur Verfügung stehen, an Informationen zu kommen und sagt, ah ja Mensch, ich kann Kettenraucher sein und Ultratrail-Läufer. Also wenn jemand so denkt, ja sorry, dann selber schuld. Da habe ich dann auch kein Verständnis mehr für. Es ist ja, also nee, das Vorbildfunktion, damit immer zu kommen mit dem erhobenen Moralzeigefinger, das lehnt nicht ab. Das ist kein Argument gegen die Kippe danach.
Ja, Eigenverantwortung auf jeden Fall. Es soll ja auch jeder rauchen. Ich will ja auch niemanden jetzt irgendwie hier diskriminieren oder so. Der oder die raucht, alles gut. Aber mir gefällt eben halt diese fotografische Inszenierung dann nicht.
Okay.
In diesem Laufkontext. Das ist ja mein Punkt.
Und auch diese Inszenierung finde ich nicht schlecht, weil wir wollen ja ein inklusiver Sport sein und eben nicht Leute ausschließen, die rauchen und die eben nicht so einen gesunden Lebensstil pflegen. Und das spricht vielleicht dann auch Leute, Szenen, Communities an, die unter anderem rauchen. Und das ist ja irgendwie ein weiterer Zugang zu unserem Sport. Also ich finde das in Ordnung.
All out.
All in.
So, jetzt aber unsere Hauptkategorie Lauf der Dinge. Wie eingangs gesagt, soll es heute um das Thema der sogenannten 95 gehen, ja, also die 95. Ich bin darauf gestoßen, weil ich gerne amerikanische Laufpodcasts höre, unter anderem auch den Borderlands Podcast, den gibt es seit ein paar Jahren. Und ich würde sagen, der ist auch einer der populäreren amerikanischen Laufpodcasts. Also ist jetzt kein Free Trail oder kein Single Track, aber dann irgendwann kommt auf jeden Fall Borderlands, würde ich sagen. Und ist auch gar nicht so weit davon entfernt. Und bei Borderlands gibt es verschiedene, soll ich sagen, wie bei uns auch im Trailfunk, verschiedene Subkategorien. Ja, wir haben jetzt hier vom Laufen, aber wir haben ja auch im Trailfunk Coaches Corner oder auch Athleteninterviews. So ist es bei Borderlands eben auch. Und dort gibt es immer mal wieder Wolfie's World. Das ist dann sozusagen der Podcast von Brian Peterson, auch bekannt als Wolfie. Ja, und das ist eben seine Welt. Und in seiner Welt spricht er über Trailrunning-Themen, ja, ganz, ganz breit gefächert so. Und da fällt immer wieder der Begriff The 95. Und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verstanden, aber es ist immer wieder, also in manchen Folgen fällt dieser Begriff. Ich habe mal bei Apple Podcast die Transkripte danach durchsucht nach 95 und in manchen Folgen, die sind immer so 20, 25 Minuten lang, fällt dieser Begriff wirklich 15 Mal oder bis zu 20 Mal teilweise. Also es ist wirklich sehr häufig, kommt das. Und deswegen habe ich irgendwann mal so drüber nachgedacht, okay, was meint er jetzt eigentlich damit? Und hin und wieder erklärt das auch ansatzweise. Was er damit meint, mit The 95 sind eben die 95%, also die Mehrheit der Trailrunner, für die er eben Content machen will und für die er auch spricht ein Stück weit. Ja, also er macht sich auch mit denen gemein. Ich bin einer von euch oder wir sind alle eins und das hier ist sozusagen die Sendung, in der Themen für die 95 behandelt werden.
Wer sind die 5%, fragt sich dann.
Eine naheliegende Frage natürlich, denn ja, von 95 zu 100 fehlen ihm noch 5%. Und das sind eben meiner Interpretation nach die Elite-Sportler, die Leistungssportler, um die es sich halt in den Mainstream-Trailrunning-Medien und aus Sicht von Borderlands ist das eben zum Beispiel Free Trail, um die sich halt eigentlich alles dreht, ja, in der öffentlichen Konversation, zumindest halt in der medialen Konversation. Das heißt, dieser 95-Begriff, der hat auch so ein bisschen Elitenkritik in sich und Medienkritik eben auch, ja. Ich habe mal ein paar Clips mitgebracht, einfach nur damit wir mal so eine Idee bekommen, wie The 95 da so thematisiert wird, okay? Ich spiele einfach mal einen Clip ab.
But again, it's Wolfie's World. What are we here for? We're here for the 95.
Also das war jetzt ein kurzer Introsatz, ja. Also hallo zu Wolfie's World. Für wen sind wir da? Für die 95, ja, for the 95.
Or just planning messages, I think, that seem to be the right message at the right time for majority of the 95.
Also er möchte Themen und Botschaften in dem Podcast eben vermitteln, die für die Mehrheit für die 95 eben gemacht sind.
I think all of us in the 95 could say, wow, I connect, I resonate with that.
All of us in the 95, also wir alle, er macht sich, er ist ein Teil der 95, ja, also das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei.
And super excited and energized to really return to the community, return to you guys, to the 95, to us.
Und hier freut er sich nach längerer Abstinenz wieder zurück zu sein für euch, für uns, für die 95, genau. Und es stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, wen könnte er mit diesen 95 eben meinen? Wer ist das überhaupt?
Genau, dazu hast du eine Studie gefunden.
Ja, beziehungsweise Matt Walsh vom Trailmix Newsletter hat eine Studie gefunden und zwar ganz aktuell, Newsletter am 10.8. Zitiert er die Studie von Dr. Carl Morris der Lancaster University, das ist in Großbritannien. Und die haben für das Trail Ultra Project, da können wir auch den Link in die Shownotes schreiben, über 1000 Trailrunner gefragt, was so deren Einstellungen sind. Und da kamen ganz interessante Zahlen raus, nämlich, also wer sind die Trailrunner überhaupt, ja? 91,5% der Antwortenden hat sich als weiß identifiziert, haben ein Jahreshaushaltseinkommen von über $100,000 und ist im Schnitt 45 Jahre alt und männlich und hat einen Universitätsabschluss. Also das sind die Mehrheit zumindest laut dieser Studie. Und dann zu den Einstellungen ist auf jeden Fall noch interessant zu erwähnen, dass also nur rund 31% Wettkampf und kompetitives Laufen als Hauptmotivation irgendwie sehen, sondern dass die allermeisten Trailrunner ganz andere Sachen eben als Ziel haben, nämlich zum Beispiel, was war es, Zeit in der Natur, das sind 88,5%, oder auch Mental Health 87,3%, also das im Gegensatz zu 31%, die eben geantwortet haben, Wettkämpfe sind bedeutsam, ja.
Das sind interessante Informationen. Also der Durchschnitts-Trailrunner ist sehr privilegiert und gar nicht so wettkampffixiert. Also wenn man Trailrunning-Medien, also ob jetzt amerikanische oder auch deutsche, beobachtet, dann ist schon der Fokus ja auf Wettkampfergebnissen und so weiter. Und diese anderen Aspekte, psychische Gesundheit und so weiter, das kommt vor, aber ist schon ein totales Randthema. Aber offenbar scheint das eigentlich die breite Masse mit irgendwie über 80% ja viel ja intensiver zu interessieren als irgendwelche Wettkampfergebnisse. Da tut sich dann ja tatsächlich eine Kluft auf.
Genau, und da scheint Wolfie, nenne ich ihn jetzt mal, durchaus ja einen Punkt zu haben. Mhm. Er sagt halt, dass die Mainstream-Medien im Trailrunning ja eben über den Wettkampfsport ja in erster Linie berichten. Mhm. Ja, und mit Elite-Athleten sprechen auch über Elite-Athleten-Themen. Ja, also keine Ahnung, über das Leben als Leistungssportler, über das Training von Leistungssportlern, die Ernährung und so weiter. Das sind ja, es ist ziemlich weit weg von der Realität eines Otto-Normalläufers.
Mhm. Weißt du, woran das erinnert? An diese Thematik zu überreichen Menschen. In dem Podcast von Thilo Jung, Jung und Naiv, der wird nicht müde zu erwähnen, dass 1% der so überreichen Deutschen 1/3 des Vermögens, des deutschen Vermögens in besitzen. Und also so ist das irgendwie, also was die Aufmerksamkeit angeht im Trailrunning-Sport, also dass 5% im Vergleich zu den 95, die eigentlich die große Masse darstellen, viel mehr Aufmerksamkeit über die Medien bekommen, als ja, als ihnen vielleicht dann auch zusteht. Vielleicht ist das ja eben auch ein kritischer Punkt. Und das ist erstmal wirklich sehr spannend, dass er das so in den Fokus rückt mit den 95 und was man da so ablesen kann.
Ja, genau. Das ist ein sehr guter Vergleich gewesen, denn es gibt also ein Die und es gibt ein Wir. Ne? Und da wird also so ein Gegensatz irgendwie aufgemacht. Ja, man könnte natürlich das mit der Debatte, die haben wir auch schon mal bei Alles Laufbar geführt, wir müssen es immer auch mal wieder aufgreifen, das Thema, ob eben Trailrunning ein Mitmachsport oder ein Zuschauersport ist. Mhm. Ja? Mhm. Also die sogenannten Mainstream-Medien im Trailrunning, die betrachten das eher als Zuschauersport, wo halt man als Fan sozusagen einem Leistungssport zuschaut und beispielsweise wie so ein Boxen oder so, ja, wo halt irgendwie zwei Schwergewichtler irgendwie miteinander boxen. Die allerwenigsten Leute boxen dann wirklich selbst als Sport, aber man guckt sich das dann halt irgendwie gerne an. Hm. Und so ein Mitmachsport wäre dann vielleicht irgendwie so Federball oder so. Das hat irgendwie jeder da am Strand mal, wenn er Urlaub macht oder im Garten, wie auch immer. Hm. Mir ist das Beispiel nur eingefallen, wir hatten ein gebrauchtes Federball-Set irgendwie vor der Haustür gefunden haben und das überhaupt nicht funktioniert, weil bei jedem Schlag der Ball zwischen den, keine Ahnung, zwischen dem Netz irgendwie kleben bleibt. Ja. Man nicht hin und her schieben kann, aber egal. Also es gibt eben Mitmachsportarten und Zuschauersportarten. Und was ist da eigentlich Trailrunning? Mhm. Genau.
Aus Wolfies Sicht ist es auf jeden Fall ein Mitmachsport. Ja. Er ruft ja wirklich dazu aus, er sagt, wir sind die Läufer und ich mache die Themen hier für die breite Masse ab weg von der Elite. Das ist spannend. Und bei mir tut sich auch so ein Widerstand, auch wenn man sagt, das ist ein Zuschauersport, weil eigentlich, ich habe vorhin ja auch schon gesagt, wir sind eigentlich ein inklusiver Sport und das ist zumindest der Wunsch von vielen. Und dann ist es natürlich schön, wenn die breite Masse angesprochen wird und eben nicht nur von Wormsley, Courtney, Killian und Co. gesprochen wird. Und das ist auch eine spannende Beobachtung, ist jetzt nur anekdotische Evidenz, aber wenn ich mit so Normalo-Trailrunnern spreche, was weiß ich, aus dem Sauerland, wo ich herkomme, da kennt niemanden Jim Wormsley. Also wirklich, also Jim Wormsley vielleicht noch, aber dann bei Katie Scheidt oder so, das kennt niemand. Aber da sind dann die Themen Shinsplint, so Anfängerverletzungen oder was ist denn der richtige Schuh für einen Trailmarathon oder so. Das sind so die Themen. Genau, Mental Health auf jeden Fall auch und so. Und also das ist so eine persönliche Beobachtung, dass man vielleicht diesen amerikanischen Ansatz da irgendwie auch auf Deutschland oder auf den Dachraum übertragen könnte.
Mhm. Ja, also ich finde ja, die Diskussion an sich hat ja schon ein bisschen was Elitäres. Ja. Aber die Frage ist ja auch, ob man sich entscheiden muss, ja, ob sich Trailrunning entscheiden muss, das eine oder das andere zu sein, ob man nicht beides sein kann. Ich habe da noch einen ganz interessanten Clip, auch wieder von Wolfie mitgebracht. Die interviewen schon auch Elite-Sportler und Sportlerinnen. Ja, zum Beispiel vor dem Western States haben sie einige interviewt, aber die tun sich damit ein bisschen schwer. Wir hören mal ganz kurz rein.
So it's not interviews, just try and talk to him, you know, kind of down to earth, kind of how the 95 would.
Ja, scheint ihm hier ein bisschen unangenehm zu sein, das Interview mit Eliteathleten auch als Interview zu bezeichnen, ja, weil das ist ja dann schon wieder nicht so 95-mäßig und er sagt halt, nee, also wir reden einfach ganz normal mit denen down to earth, ja, wie halt ihr da draußen von den 95, wie ihr mit denen auch reden würdet, so von Läufer zu Läufern sozusagen. Mhm. Ne?
Also er will sich stark abgrenzen von den Mainstream-Medien, das merkt man. Und das ist natürlich auch eine Werbemasche einfach. Ne? Also damit macht er seinen Podcast natürlich irgendwie einzigartig. Ich bin der Einzige hier, das sagt er ja im Grunde, der tatsächlich für die breite Masse spricht, anders als die elitären Medien da draußen.
Ja, genau. Und das ist jetzt natürlich Populismus in Reimform. Jetzt müssen wir das P-Wort mal bringen. Und Populismus benutzen wir hier jetzt erstmal als wertfreie Kategorie, als Beschreibungsinstrument. Ja, also Populismus beinhaltet jetzt nicht irgendwie eine Form des Populismus wie Rechtspopulismus oder Linkspopulismus oder irgendwas, sondern es ist erstmal eine rhetorische Strategie, eine rhetorische Figur. könnte man sagen, ja. Mhm. Also wenn halt jemand beansprucht, die schweigende Mehrheit zu vertreten und deren Anliegen irgendwie zu artikulieren.
Genau. Ja. Er sagt genau, ich weiß, was ihr wollt und dementsprechend verhalte ich mich hier auch und so. Und das ist ja, also erstmal, der lehnt sich da schon irgendwie auch weit aus dem Fenster, als hätte er eine Soziologiestudie an Trailrunnern irgendwie durchgeführt, weil ich meine, so ganz genau die breite Masse, ja, dass das nicht irgendwie simultan geht mit den 5% der Elitesportler, okay, aber es ist schon interessant. Aber dass er von dieser Kluft spricht, das finde ich erstmal gut, weil das ja lädt ja auch erstmal zur Diskussion und zum Nachdenken ein. Also das finde ich schon, dass er das überhaupt mal ins Spiel bringt. Hey, wir sind doch nicht nur irgendwie Western States und UTMB, sondern mehr. Also finde ich erstmal gut.
Ja, ich find's auch interessant. Ja, ich find's auch interessant, dass er gerade die Zahl 95 gewählt hat, weil es ja so eine übergroße Mehrheit schon, hätte ich auch sagen können, die 70.
Ja.
Aber wenn es sind 95 und ja, also allein schon diese Unterscheidung zwischen der Mehrheit, also vielleicht im politischen Populismus würde man vom Volk sprechen, ja, und einer häufig als so korrupten dargestellten Elite, ja, oder irgendwie, wie auch immer. Das ist halt Populismus oder halt, wenn man auch seine eigene Position als authentisch und irgendwie volksnah darstellt, ja. Ich finde das, und das macht er ja schon auch ein bisschen. Jetzt leben wir in einem populistischen Zeitalter und irgendwie passt das da so rein. Nicht falsch verstehen, ich höre den Podcast ja total gerne. Und es wird auch wertschätzend in dem Podcast über Freetrail und Singletrack gesprochen. Die sagen auch, die machen einen guten Job, die machen aber halt einen anderen Job als wir. Ja, wir füllen da die Lücke, die ganz offenbar gelassen wird, sozusagen.
Für die Breite. Ja, und ich meine, du bist Medienschaffender, mit alles laufbar. Kannst du diese Kritik, die er ja formuliert, irgendwie auch annehmen und sagst du, boah, ja Mensch, also wenn ich mir mal unsere Texte und Interviews und so weiter anschaue, dann hat er einen Punkt. Also da haben wir eigentlich nur die Elitesportler, zumindest zum größten Teil irgendwie mit an Bord und so weiter. Also kannst du dir da irgendwie was von annehmen?
Boah, es ist schwer zu sagen für alles laufbar. Also ich glaube schon, dass wir den Anspruch haben, dem Leistungssport eine Bühne zu geben. Damit sind wir auf jeden Fall angetreten. Aber wenn ich mir eigentlich unsere Themen anschaue, ob das jetzt im Podcast war oder auch in Reportagen auf der Website, so haben wir ganz viel auch Nicht-Elite-Sportler und ihre Geschichten drin. Von daher glaube ich schon, versuchen wir da einen Mittelweg zu finden. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei Wolfies World bleiben, denn jetzt wird's nämlich wirklich ein bisschen kritisch aus meiner Sicht, ja. Oder erstmal vielleicht nochmal als Beispiel dafür, dass er also zu wissen meint, was die 95 denken. Da habe ich auch nochmal einen Clip zu.
And I think what everybody who's part of the 95 and Ultra community wants for themselves and is exploring and driving towards is no gravity, right? Their dream is to really engage and be part of and feel authentically connected to a group of people who share that common goal.
Ja, also er sagt hier halt ganz klar, also jeder, der Teil der 95 ist, strebt nach dieser Schwerelosigkeit, nach diesem Gefühl der Schwerelosigkeit im Sport. Ja, also das beansprucht er schon für sich, dass er eben das Sprachrohr ist. So, aber jetzt, okay, jetzt wird es aber wirklich kritisch. Da habe ich auch einen Clip mitgebracht. Nämlich, ich finde, er instrumentalisiert diese Position auch für kommerzielle Zwecke. Nämlich Borderlands, die haben, wie wir auch, wie alle großen Podcasts aus dem Werbepartner, das ist auch erstmal überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass er eben diesen Partner auch als Repräsentant der 95 darstellt, damit das halt in ihre eigene Erzählung von Borderlands irgendwie passt. Lass uns mal ganz kurz reinhören.
Guys at Hyperlight, super excited about the 95 and the conversations we're creating here at Wolfie's World. Really wanted to be a part of it, and they embody and exemplify the best of the 95. So they're not just founders, creators of a brand that fuel and aid our efforts. They're one of us.
Ja, they're one of us. Die Rede ist von ihrem Werbepartner Hyperlight. Ich glaube, die machen Sporternährung. Und hier sagt er halt ganz klar, dass, naja, das sind auch nicht nur irgendwie Gründer und Firmeninhaber und so weiter. Nein. Sie gehören zu uns, Leute, ja. Das ist, they embody the 95. Also sie verkörpern wie niemand anders auch die 95. Und das finde ich dann schon ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Wenn seine Erkenntnis, dass die Trailrunning-Gemeinschaft, also überhaupt zu meinen, die Trailrunning-Gemeinschaft so gut zu kennen und sie das dann aber so zu instrumentalisieren für Werbezwecke, weil ich meine, das ist dann das Argument für den Werbepartner, zu sagen, ach ja, guck mal, du kennst deine Community, hol uns mal mit an Bord, dann geben wir dir Geld. das ist kritisch, aber vor allem ist kritisch, dass er so ausgrenzt. Er sagt, wir sind wir und die sind die und da gibt es eine krasse, große Kluft dazwischen. Das finde ich am kritischsten, glaube ich. Mhm. Diese Kluft also so auszuheben noch, ne, und sagen, wir wollen die auch gar nicht überwinden, sondern wir benutzen das hier als Werbemasche, denn das Spiel bringt Geld ein, wenn man eine Abgrenzung betreibt.
Genau, und wer als Firma halt die 95% eben erreichen will, genau, der muss halt bei uns werden.
Das wirkt für die Firmen aber natürlich auch so super attraktiv. Ne? Natürlich will man 95%, eine sehr, sehr hohe Zahl, natürlich will man die ansprechen.
Ja, und deren Themen eben, und deren Themen, die halt eben andere sind als die Elite-Themen, die vermeintlichen. Ja, genau, also mich hat so ein bisschen an die Medienlandschaft in Amerika erinnert. Da gibt es ja beispielsweise Fox News, ja, kennt man.
Den Trump-Sender. Mhm.
Ja, ehemals Trump-Sender, muss man sagen, das ist jetzt ja eigentlich Newsmax, ist der neue Trump-Sender, also der Trump-nähere Sender noch als Fox News. Mhm. Aber ja, wo halt eben auch, sag ich mal, Nachrichten für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gemacht wird und das aber auch für sich vereinnahmt wird, dass man schon irgendwie auch die Mehrheit repräsentiert. Das finde ich hier im kleinen Trailrunning-Kosmos ist das dann auch, ohne jetzt Borderlands mit Fox News gleichsetzen zu wollen, auf politischer Ebene, darum geht es mir nicht, sondern eher die Methoden.
Ja. Genau, die Methode. Genau, gut, dass du da nochmal differenziert hast. Was ich mich frage, was deine Meinung ist, hat er vielleicht einen Punkt? Also
hat er recht?
Ja, vielleicht. Hat er recht mit dem, was er sagt?
Ja, gute Frage. Ja gut, wir haben jetzt erstmal kritisch natürlich das versucht zu analysieren, aber ich sag mal, natürlich hat er irgendwo einen Punkt. Ja, und das, glaube ich, haben wir ja im Widerspruch Zuschauersport oder im Mitmachsport, haben wir es ja versucht irgendwie auch schon darzulegen. Ich glaube, da ist schon was dran, dass man vielleicht die Bedürfnisse des Everyday Trailrunners manchmal als Medium auch möglicherweise übersieht. Also ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, vielleicht wäre ein service-journalistischer Ansatz, der sagt, so bindest du deine Schuhe richtig. Ja, vielleicht wäre das näher an der Lebensrealität, jetzt total zugespitzt, ne? Näher an der Lebensrealität als irgendein Streckenrekord auf einem UTMB-Rennen am anderen Ende der Welt.
Genau, also kann man sagen, dass die Schere, wie sie bei uns in Deutschland zwischen Arm und Reich immer größer wird, auch im Trailrunning-Bereich zwischen den 95 und den 5%, dass die vielleicht auch mal breiter wird. Also dass die Themen immer weiter irgendwie auseinandergehen und die große Masse sich gar nicht mehr irgendwie wiederfindet, identifiziert mit dem, was die Medienschaffenden halt so über die Elite-SportlerInnen. Und es wird ja auch immer abgedrehter. Also genau, die Themen sind dann genau, Hitzetraining oder diese Heatsuits, was weiß ich, Kohlenhydrate pro Stunde und so ganz detailreich und wirklich fernab von der Normalo-Realität. Also da gibt es eine Schere. Die Frage ist nur, wird sie immer größer?
Ja, möglicherweise. Also wir haben ja auch schon mal die Magazin-Cover und vor allem die Überschriften von Magazin-Covern im Laufbiz hier in Deutschland analysiert und haben uns ja auch ein bisschen drüber amüsiert eigentlich, dass die ja häufig, sag ich mal, unterkomplex sind und vielleicht auch so ein bisschen immer sehr auf die Einsteiger ausgerichtet sind. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht dann genau, das sind vielleicht genau die Themen der 95.
Ja, das sind dann so Themen wie, wie nehme ich ein paar Kilo ab, wenn ich ein bisschen jogge und so. Ne? Das sind die Themen der breiten Masse. Genau, aber na klar, da will man sich jetzt auch nicht ewig lang drauf fokussieren. Ne? Also vielleicht ist es für die Medienschaffenden ist es wichtig, so einen Mix beizubehalten, wie ihr das bei Alles Laufer zum Beispiel macht, damit man weder die 5% noch die 95% verliert. Ja. Aber der Wolfie, der stürzt sich halt auf, ja, 95 sind es wahrscheinlich nicht, aber halt auf die breite Masse, nehme ich mal lieber den Begriff.
Ja, ich finde, also was halt auch kritisch noch ist, finde ich, dass halt die 5%, die halt nicht erwähnt werden. Ja, also es geht ja um die 95 und die anderen ignorieren wir so ein bisschen, aber das sind ja dann doch die Personen, die unseren Sport irgendwie mitprägen und die halt so ein bisschen für ihren Leistungssport auch so ein bisschen so auszuschließen dann auch. Es hat auch was Ausschließendes, absolut, natürlich. Ja. Das finde ich so ein bisschen schwierig.
Ja. Genau, er nimmt denen fast diese Vorbildfunktion. Also ich würde gar nicht sagen, das ist die Elite da hinten und wir grenzen uns ab, sondern das sind ja eher so, ja, Leute, die auch die breite Masse anziehen, die Leuchtfunktion haben. Aber das schreibt er denen ja fast ab. Also es ist ja echt, er tut da einen Graben auf und das ist halt schade. Das ist wirklich sehr ausgrenzend.
Ja. Genau, ich habe hier noch einen Satz gefunden, als ich Google gefragt habe, was Populismus ist. Und da steht, Kritiker des Populismus weisen auch darauf hin, dass die Vorstellung einer einheitlichen, schweigenden Mehrheit oft eine Vereinfachung und Verzerrung der Realität darstellt. Es ist fraglich, ob es wirklich eine solche homogene Gruppe gibt und ob Populisten tatsächlich die Interessen dieser Gruppen vertreten. Also das muss man, glaube ich, schon nochmal auch so festhalten. Sind diese 95%, eigentlich kann man die wirklich in eine Schublade stecken? Haben die wirklich so viel Gemeinsamkeiten, außer dass sie jetzt alle vielleicht irgendwie gerne Trailrunning machen? Aber es sind ja sicherlich auch da wieder ganz viele verschiedene Subgruppen und am Ende sind es einfach 95% Individuen, ja. Und das finde ich halt ist auch wieder so ein bisschen schwierig, dass man da so versucht, irgendwie so eine Einheit zu schaffen, so ein Wir.
Ja, absolut. Genau. Und wie gesagt, sich hinzustellen, zu sagen, ich weiß, was ihr alle wollt und ich bin euer Vertreter. Also genau, das ist Populismus pur und sehr fragwürdig. Also da würde ich als breite Masse dann auch mal fragen, hey, Moment mal, woher nimmst du dir eigentlich das Recht, das dich hinzustellen und für uns alle meinen, sprechen zu wollen? Ja.
Genau. Ja, hört da gerne mal rein. Also ich finde es wirklich sehr hörenswert. Ich finde auch die Themen durchaus interessant. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, belassen wir es dabei. Du kannst jetzt endlich wieder raus an den Berg.
Ja, genau.
Und
du gehst auch noch laufen? Oder?
Bist du denn eigentlich, vielleicht zum Schluss, bist du Teil der 95
ja,
oder
bist
du Teil der
5? Ich bin auf jeden Fall 95.
Ja,
ja. Ja. Du?
Ja.
Ja, du bist so beides irgendwie. Also Elitesport interessiert dich genauso wie breite Masse.
Ja,
ich bin breite Masse.
Ich bin das 1%.
Genau.
Das untere 1%.
Naja, gut, in dem Sinne, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich gehe an Berg. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.